Scherpokalypse.
Dann geht mein Gruß in die Schweiz. Guten Morgen, Chris.
Guten Morgen, Michael.
Und vielleicht sollten wir auch mal sagen, guten Morgen, liebe Hörer. Oder guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich begrüße immer nur dich, aber gar nicht unsere Hörer. Also grüß Gott, liebe Hörer.
Ja, grüß Gott.
Du schließt dich da an.
Ja,
sag mal, mein Lieber, wir sind jetzt ein bisschen schneller drauf. Wir haben ja jetzt wieder eine höhere Speed aufgenommen. Wir sind öfter da. Aber ich muss euch mal rügen, ihr lieben Schweizer. Ich habe gelesen in der Schweizer Tageszeitung Nordwestschweiz, dass eure Schweizer Beamten, eure Staatsbeamten ja aktiv die Wikipedia manipulieren.
Ja, ganz schlimm.
Aber
ja, habe ich auch
so
gelesen.
Ich hab das gelesen, dass da in den 2015 398 deutschsprachige Artikel von Computern der Bundesverwaltung aus geändert und bearbeitet wurden. Und schön fand ich auch den letzten Satz: damit sie nicht auffliegen, arbeiten Schreiber mitunter während Monaten an einem Artikel. Stück für Stück entfernen sie einzelne Informationsbrocken und schönen dann die Historie in Wikipedia. Gott, man kann ja nicht mal mehr den Schweizer Beamten trauen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt aufregen oder lachen soll. Ja, wenn man so ein bisschen schaut, was wurde dann geändert, dann sind es natürlich auch unsere Themen, oder, die da irgendwo schön geredet wurden. Also Datenvorratsspeicherung und diese Themen wurden tatsächlich auch abgeändert. Oder
ein bisschen geändert, Veränderung. Ja, also man kann gar nicht so oft gucken. Also ich bin ja auch mittlerweile, auch durch dich natürlich, du hast mich ja so ein bisschen sensibilisiert, immer skeptischer geworden. Und es ist ja mittlerweile, man muss ja wirklich echt aufpassen, wenn du heute irgendwelche Mails kriegst oder irgendwelche, Einladung von vermeintlich Freunden von Facebook und du guckst da mal ein bisschen genauer hin und dann stellst du fest, hey, das ist ja auch bloß ein Fake. Also da muss ja sowas von vorsichtig sein mittlerweile und da braucht man schon ein geschultes Auge, um sich da nicht in irgendeine Falle locken zu lassen.
Genau, man darf niemandem trauen.
Niemandem trauen, ja. Und wer traut auch niemandem? Eigentlich trauen wir ja mal den Großen nicht, aber lass uns mal gleich zum ersten Thema kommen. Wir haben so viel hier vor. Was mich gerade aktuell sehr berührt, ist diese Geschichte mit dem iPhone und der FBI-Geschichte, die sich da in USA gerade abspielt. Apple, hast du das? Du hast es sicherlich auch gelesen, oder? Apple soll ja, Tim Cook hat sich an seine Kunden gewandt in einem offenen Brief und hat gesagt...
Darf ich schnell noch vorausgehen? Ja. Also quasi die Geschichte dahinter ist, das FBI hat Apple aufgefordert, eine Version des iPhone-Betriebssystems zu programmieren, in dem einige wesentliche Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden sollen, um dass dies quasi auf dem für Attentäter quasi einfacher auszulesen sei.
Genau.
Die soll dann in Zukunft auf alle iPhones ausgeliefert werden, so quasi, also diese Software, die jetzt noch nicht existiert, könnte dann aber potenziell jedes iPhone entsperren. Das war so die Anfrage des FBIs und darauf hat Apple dann reagiert. Und
genau,
diesen Brief meinst du jetzt?
Ja, genau. Und das, im Hintergrund ist ja irgendwo so ein Attentat oder so eine Massenschießerei vor 3-4 Monaten in Kalifornien. Und da ist, wie gesagt, ein Smartphone gefunden worden, ein iPhone 5C. Und das FBI hat eben versucht, das auszulesen. Und Apple hat ja auch versucht, sie zu unterstützen beim Auslesen der Daten und die Daten zu besorgen. Aber was ich gar nicht wusste, ist, dass ja so das iPhone 6S und mit dem 9er Betriebssystem, dass das ja so hoch gesichert ist, also dass du da wirklich an die Daten nicht rankommst. Und wenn du da 10-mal deinen Begriff, dein Passwort falsch eingibst, dann ist das Ding sozusagen gebrickt und dann kommt da kein Mensch mehr ran. War mir gar nicht bewusst. Und also Apple hat sich nicht geweigert, die zu unterstützen. Aber jetzt kam die Anforderung zu sagen, nee, ihr müsst jetzt ein Programm programmieren, eine Backdoor, dass wir bei Bedarf eure ganzen Sicherheitsmechanismen, die ihr jetzt, in 15 Jahren entwickelt habt, um das Ding total sicher und verschlüsselt zu machen, um als Benutzer meine Daten wirklich sicher zu haben, da müsst ihr eine Backdoor reinbauen, damit wir in solchen Fällen eben halt bei Terroristen oder in solchen Strafsachen an diese Smartphones rankommen. Mhm. Und da hat sich jetzt Tim Cook geweigert und hat gesagt, wenn wir so eine Software programmieren, zum einen umgehen wir unsere gesamte Philosophie, was ich natürlich völlig verstehe, Und zum Zweiten aber, das heißt ja nicht, dann gibt es eben eine Backdoor und die muss ja nicht nur beim FBI bleiben. Wir wissen ja alle, wenn irgendwo was draußen ist, das kann geklont, geklaut oder sonst was werden. Und dann ist, dann ist der Tode Tor und Teufel geöffnet, wie man so schön sagt. Mittlerweile sind in diesem Chor ja auch schon einige eingestiegen. Ne? Also ich habe gesehen, dass ich glaube, der Kollege von WhatsApp und von Google, die haben sich alle schon auch in diese Richtung geäußert und haben gesagt, nee, also so eine generelle Backdoor, das kann ja wohl nicht die Wahrheit, der weiß als letzter Schluss sein.
Genau, also der Apple-CEO befürchtet, dass der FBI einen Präzedenzfall schaffen könnte, weil das FBI sich irgendwie so auf einen All Rights Act von 1789 beruft, um seine Kompetenzen auszuweiten. Und sie sehen da einfach, falls der Staat sich einmal damit durchsetzt vor Gericht, dann könnte er potenziell die Macht erlangen, eben Daten von jedem Gerät zuzugreifen, sei es dann private Nachrichten oder auch Gesundheitsdaten. Und Tim Cook hat sich immer wieder so ein bisschen hier als jemand herausgetan, dem Privacy wichtig ist. Es ist nicht das erste Mal, dass er sich hier öffentlich zu Wort meldet zu diesem Thema. Und ja, ich sehe das schon. Es ist gut, dass das an die große Glocke gehängt wird. Also auch Donald Trump hat sich ja dazu dann geäußert, oder?
Ja, der, also gut, der äußert sich ja zu allem, aber mit welcher Art und Weise immer wieder, ne? Das heißt, wenn er Präsident wäre, würde das ganz anders aussehen.
Ja, aber ich finde es eben gut, dass auch er hier da ist und wir und das eben an die große Glocke gehängt wird, oder? Weißt du, auch wenn das Verfahren irgendwo in diesem nebulösen Feld zwischen politischer Macht, Konzerninteressen und Medien und so weiter ist. Aber ich glaube, durch das wird vielen Leuten auch bewusst, von was wir hier sprechen, weißt du, in der breiten Öffentlichkeit, die diesen Podcast nicht hören.
Ja, also das finde ich auch gut. Aber interessant ist ja auch jetzt zu beobachten, was jetzt so auch in den Medien und in den Online-Medien passiert rund um dieses Ding. Dann hat jetzt gerade jemand wieder veröffentlicht, Apple hat doch in früheren Jahren auch schon immer bis zu 70 Fälle des FBI unterstützt und so weiter. Wobei dann, wenn man mal dahinter schaut, damals gab es auf den damaligen iPhones ja noch gar nicht diese Sicherheitsmechanismen. Da war es also noch irgendwie anders möglich. Heute wäre das also gar nicht mehr so möglich. Dann habe ich heute Morgen ganz frisch in meinem Nachrichtenticker gelesen, dass der NSA-Chef heute Morgen erstmal in einem Interview behauptet hat, mit einem verschlüsselten Messenger hätten die Geheimdienste die Anschläge von Paris verhindern können. Aber natürlich ohne natürlich die Behauptung untermauern zu können, ist ja klar.
Nicht? Also aber können wir das nicht unter Terror-Bingo abtun? Das wäre jetzt doch ein Feld.
Genau, oder? Genau. Ja.
Jemand kommt und sagt, ohne Verschlüsselung wäre das noch alles nicht passiert.
Ich muss das gleich mal abhaken. Und dann kam natürlich auch gleich wieder, die gesagt haben, das ist eigentlich nur von Tim Cook eine Marketinggeschichte, der hat Angst, dass ihn die Kunden weglaufen. Ja, aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das gibt mal diese Diskussion nochmal einen ganz anderen Drive und bringt die auch mal jetzt, ich sag mal, dem normalen iPhone-User vielleicht ein bisschen näher, der sich mit dem Thema noch gar nicht so beschäftigt hat, wenn er sich dann darum kümmert. Das ist, ach ja.
Genau, weil irgendwie, verstehst du, alle verstehen FBI, NSA vielleicht nicht, aber alle verstehen FBI, kennt man aus den Filmen, oder? Und wenn irgendwelche Gratis-Zeitungen sagen, das FBI kann auf deine Daten auf deinem Telefon zugreifen, das wurde gerichtlich bestätigt, dann ist das schon eine Meldung, die die meisten Leute in unserer Gesellschaft verstehen.
Ja, Wahnsinn.
Aber gut, das sind eigentlich positive Nachrichten.
Ja, ich finde es auch. Guck mal jetzt, wo die Großen so mit rein stapsen, was auch Microsoft macht. Und mal interessant zu hören. Aber weil du gerade gesagt hast, es wird praktisch auch mal dem normalen Bürger klar. Da haben wir ja, und ich leite jetzt mal brutal zum nächsten Thema über. Wenn plötzlich die 500-Euro-Scheine nicht mehr da sind, dann kriegt vielleicht auch der eine oder andere mit, dass irgendwie mit unserem Bargeld etwas passiert. Die Deutsche Bank oder jemand von der Deutschen Bank hat sich ja vor 2-3 Wochen, glaube ich, mal geäußert, dass wir eigentlich das Bargeld abschaffen sollten, weil es nur Kosten verursacht und wir sollten alles nur noch digital machen. Ja, und dann kam ja die nette Meldung, dass wir vielleicht in Deutschland auch mal eine 5.000 Euro Obergrenze für Bargeldzahlungen einführen wollen. Alles, was darüber ist, muss dann digital erfolgen oder per Kontozahlung. Natürlich mit welchem Hintergrund? Terror.
Sicher, ja. Bingo.
Bingo. Bingo. Ja, ich habe schon die nächste Karte auf hier, die nächste Kreuz auf meiner Karte gemacht. Was ist eigentlich euer größter Schein in der Schweiz?
1.000.
1.000.
Mhm. Okay. 1.000 Schweizer Franken.
Aber der wird nicht
abgeschafft. Ja, ich finde diese Diskussion extrem spannend, weil interessant an dieser Debatte oder an den Debatten, die jetzt losgetreten sind, an der Debatte, die jetzt losgetreten wird in vielen Medien, sind nicht nur die vielen Argumente, sondern vor allem auch, wer sie vorbringt. Und besonders interessant an der Diskussion um dieses Bargeldobergrenze ist ja, dass sich die gewohnten Fronten verschoben haben. Leute, die eben noch begeistert für die Vorratsdatenspeicherung argumentierten, oder? Also ja, genau, das brauchen wir, sehen jetzt in der Abschaffung des Bargelds einen Angriff auf ihre persönliche Freiheit. Oder?
Genau.
Und vorher hatten sie immer so diese Schutzbehauptung, oder? Ich habe doch gar nichts zu verbergen. Warum brauche ich irgendwie hier digitale Privacy? Aber genauso könnte man jetzt argumentieren beim Bargeld. Also wenn du nichts zu verstecken hast, warum brauchst du dann einen 500-Euro-Schein? Warum brauchst du einen 1.000-Euro-Schein? Also ich sehe jetzt das Problem nicht. Es ist dieselbe Diskussion, die eigentlich dasselbe Problem zum Inhalt hat. Digitale Privacy wie quasi zivile, also quasi öffentliche oder in der realen Welt Privacy. Es ist dasselbe Problem. Aber jetzt sehen die Leute das anders, weil ich digital nicht fassen kann. Oder?
Mhm. Mhm. Also ich selbst habe ehrlich gesagt, glaube ich, einen 500-Euro-Schein. Ich glaube, ich habe den ein einziges Mal gesehen. Also ich habe noch nie einen, selbst gehabt habe ich auch noch nie einen, weil ich brauche doch noch nie einen der Größenordnung. Mhm. Meine, normalerweise ist immer der 50er ist so das gängige Zahlungsmittel geworden.
Okay.
Aber natürlich, da macht man natürlich Gedanken drüber, wie oft zahlt man mittlerweile per Karte beim Einkaufen. Du kannst mittlerweile in jedem Supermarkt bei uns mit Karte zahlen. Mhm. Teilweise, ich habe das sogar im Supermarkt erlebt, bitte zahlen Sie bei uns lieber mit Karte als mit Bargeld. Keine Ahnung wieso. Aber das führt natürlich auch dazu, wenn du dann zum Beispiel auch noch zufällig mit irgendwelchen Kunden-Bonusprogrammkarten wie Payback und so weiter zahlst, dass dann eigentlich deine ganzen Daten miteinander verknüpft und kombiniert werden können und du dich dann nicht wundern musst, wenn, was mir mal aufgefallen ist, wenn mal Payback wieder so eine Werbung schickt, dass dann irgendwie die Coupons da drin oder die Gutscheinwerte, die da angegeben sind, irgendwie was mit deinem persönlichen Kundenverhalten zu tun haben. Das kann man dann, wenn man es ein bisschen kritisch betrachtet, kann man das durchaus nachvollziehen. Also ich habe immer längere Zeit immer so, was ich in den Wochenend einkaufe, da lag es immer 50, 60 Euro, so Krimskrams. Und wenn du dann eben den nächsten Coupon von Payback geschickt bekommst und der sagt dann, du kriegst doppelte Punktzahl, wenn du was für 70 Euro einkaufst, dann überlegst du dir auch, Moment mal, wieso kommen die gerade auf 70? Und dann denkst du, naja, klar, die normale Einkaufsgröße waren 60 Euro, schlagen wir mal noch ein paar Prozent drauf und dann können wir ihn zu mehr Konsum verleiten. Und dann macht das alles schon wieder Sinn. Das ist schon, das ist schon sehr. Ja, und wenn dann eben alle Zahlungen transparent und nachvollziehbar sind, gut, ich meine, bei großen Zahlungen, ja okay, aber dann ist ja wirklich irgendwann mal jeglicher Futz nachvollziehbar, ne? Und jegliches kleine Zeug. Und da kann man ja ganz andere Profile draus bilden.
Wir wollen, genau. Ich meine, wer das will, soll die Hand heben. Aber dann muss es auch bei der digitalen Privacy auch heben. Aber ja, es ist klar. Ich meine, es fehlen wie immer die Beweise, oder? Also wenn man sagt, okay, gut, könnt ihr jetzt mal zeigen, wie das jetzt in Paris war? Hat jetzt da jemand irgendwie für über 500 Euro Munition gekauft oder wie?
Ja, es ist irgendwie schon, also weil vieles davon auch wirklich immer nur auffällt, mehr durch Zufall, ne? Durch richtige systematische Geschichten.
Genau.
Es ist ja wirklich immer. Ja, du, jetzt kommt wieder so eine brutale Überleitung, weil nämlich diese Äußerung zu dem Bargeld von dem deutsche Bankchef, das hat er in Davos gemacht.
Genau.
Auf dem Weltwirtschaftsgipfel. Und du hast dich, ich habe mich ja nicht damit so richtig beschäftigt, aber du hast dich mit dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos beschäftigt, wo sich ja alljährlich im Januar die Großen der Welt treffen und dann mal eine Woche lang zusammensitzen oder ich weiß nicht,
knapp eine Straßen, Woche. Die Straßen verstopfen von Zürich-Kloten nach Davos hoch oder mit den Helikoptern rumfliegen.
Das ist ja bei dir um die Ecke, oder?
Ja, so um die Ecke ist alles in der Schweiz. ich wohne in dieser Helikopterflugschneise, die dann während dem WEF irgendwo fliegen sie da. Echt? Irgendwie stapelweise
ja
hin und her.
Ja. Ja, was war da los?
Ja, was war los?
Jetzt bin ich motiviert.
Nein, ja, es war gar nicht so ein Medienrummel, also es ist jetzt 2-3 Wochen her, es war gar nicht so ein großer Medienrummel. Was das einzig Spannende was war, dass das Weltschweizer Forum selber eine Studie in Auftrag gegeben hat, rund um diesen um Internet, um also quasi Datenschutz, Lokalisierungspflichten und so weiter. Einfach mal so, was ist der Status des Intranet, weil quasi diese Industrie 4.0-Geschichte da zum Fliegen kommt, haben sie eine neutrale Studienauftrag gegeben, um das auch irgendwo dann im Plenum/Panel zu diskutieren. Und was da rausgekommen ist, ist eigentlich, dass sie sehen, dass Datenschutz, Lokalisierungspflichten und zu viele regulatorische Eingriffe das zentrale Problem der zunehmenden Fragmentierung im Netz das Hauptproblem ist eigentlich, oder? Und sie geben sich natürlich besorgt über die neuen Datengeschutzgesetze und das Safe Harbor Urteil und da entstehen solche Fliehkräfte, die den digitalen Protektionismus und die innere Gemeinschaft gefährden. Weißt du, so, solche Worte, oder? Und auch Wolken im transatlantischen Verhältnis, wenn diese Datenströme da nicht, la 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 la. Und ich meine, zusammenfassend kann man sehen, dass quasi die Wirtschaftselite sieht alles, was quasi Richtung Security und Privacy ist, als protektionistisch an. Und alles, was quasi die Community als Freiheit ansieht, sehen sie dann irgendwie als Problem an.
Als Bedrohung.
Genau, oder? Mhm. Dabei ist ja eigentlich, ist es ja so ein bisschen umgekehrt. Weißt du, so diese Leistungsschutzrechte ist eigentlich nichts anderes als digitaler Hyperprotektionismus. Geoblocking ja auch. Und Adblocking-Verbot ist eigentlich nichts anderes als auch digitaler Protektionismus. Oder Zwangsroute bei euch in Deutschland, oder?
So ja, das ist ja fast abgewehrt.
Genau, aber das war lange da. Ja. Aber das ist nichts anderes als digitaler Protektionismus.
Hey, Mann, wir haben mal was abgewehrt. Hey, ich muss das mal bedurch. Wenn ich jetzt einen Tusch hätte, würde ich einen Tusch spielen. Mann, fällt mir gerade auf. Wir
das
haben
sind gute News, oder?
Ja.
Also, verstehst du, wenn man dann wenn man die Diskussion verfolgt und auch diese Studie mal durchliest, wird man sehen, dass eben das Weltwirtschaftsforum oder also die Wirtschaftselite der Welt sieht alles als protektionistisch an, was ihren Geschäften zuwiderläuft. Das ist so ein bisschen das Fazit der Industrie 4.0-Debatte aus Davos. Hm. Also nicht wirklich überraschend, aber trotzdem interessant, wie man quasi auf den gleichen Sachverhalt zwei komplette Ansichten hat, nämlich unsere Ansicht und die der Wirtschaftseliten.
Ja, das kennen wir auch. Wobei mich jetzt fragen würde, waren denn in Davos auch hier die Großen aus der IT-Industrie mit vertreten, sprich so Tim Cook und ähnliche, weil das spricht jetzt eigentlich so ein bisschen gegen das, was wir vorhin gesagt haben, dass sich Apple da mehr um Privacy und so weiter kümmert.
Meines Wissens nicht, also ich habe jetzt zumindest keinen Tim Cook gesehen, aber dass irgendwie Bill Gates da immer rumschleicht, selbstverständlich, oder?
Ja, der ist öfter da, der macht ja auch immer sehr viel für seine ganzen Malaria und sonstigen Programme da immer.
Ganz viel, ja, genau.
Ja, aber wie gesagt, ich habe da, wo es irgendwie dieses Jahr ist, was an mir ein bisschen vorbeigegangen.
Also, ja, irgendwie hat es so ein bisschen, nein, es war nicht so richtig in den Medien, hat so ein bisschen Attraktivität verloren.
Ja. Aber ist bei euch um die Ecke. Guck mal an.
Ja, Davos ist um die Ecke. weißt du, ja, und, genau. Komm, jetzt habe ich aber eine gute Überleitung, oder? Okay. Liebe Hörer, jetzt habe ich eine gute Überleitung. Und ein Punkt war noch, dass Sie gesagt haben, Schuld, wirklich kein Witz. Schuld an dieser digitalen, also an dieser Zersplitterung, die das Netz jetzt erfährt, ist Edward Snowden.
Ja, genau.
Genau. Und Edward Snowden hat sich ja auch gemeldet, weil Julian Assange ja irgendwie zu Unrecht festgehalten wird von der UNO. Und da hat sich ja Edward Snowden ziemlich pointiert auch gemeldet, oder? Dass quasi, dass da halt wirklich irgendwie Dictatorship von UK und Schweden eigentlich betrieben wird, oder? Weil sie auch diese UNO Geschichte nicht einmal irgendwie halbwegs ernst nehmen. Mhm. Also da hat sich der Typ ist immer noch gefangen hier in der Botschaft, oder?
Stimmt, ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Mhm. Gut, aber springen wir weiter von Edward Snowden zu Good News in Indien.
Ja, die Welt kriegt internet.org, oder?
Das hat nicht so. Eben nicht.
Nein, soll kriegen.
Soll kriegen. Wir hatten das auch schon besprochen, oder? Ja. Wir waren geteilte Meinung dazu mal. Ist es gut, ist es schlecht? Jetzt hat Indien entschieden, es ist schlecht. Also wir wiederholen, die Geschichte ist, dass Facebook bietet in Indien einen Service an, der heißt, wie heißt der? Free Basics.
Free Basics, ja.
Genau, er heißt Free Basics und da kriege ich gratis Internet zum, in Anführungszeichen, Internet, also gratis Zugang zum Internet, allerdings nur auf ein paar beschränkte Seiten, lustigerweise auf Facebook, ich glaube Wikipedia und irgendwie so ein Online-Schulungs-, also indische Online-Schule. Mhm. That's it. Okay, also ich habe sehr so ein Walled Garden und Facebook wurde für das sehr, sehr kritisiert, weil es natürlich gegen die Netzneutralität verstößt, und zwar im logischerweise im sehr, sehr hohem Maße. Also quasi das genau das, was man nicht möchte. Und sie haben das eingeführt und also gegen diesen kostenlosen, eingeschränkten Internetzugang hat dann die indische Telekom-Aufsicht irgendwo geklagt und das wird jetzt wieder vom Markt genommen. Hm. Das ist zumindest berichtigt. Und dann zeigte sich wirklich so die ganze amerikanische Hässlichkeit. Ich kann es nicht anders sagen. Einer meiner vormaligen Helden, Mark Andersen, immerhin seines Zeichen der, wie ist der Browser?
Netscape.
Netscape-Browser.
Mosaik, oder hieß er nicht Mosaik?
Mosaik zuerst Mosaik. Und nachher Netscape, Mosaik. Genau.
Ja.
Erfinder hat wirklich auf die Entscheidung dieser indischen Telekom-Aufsicht eigentlich getwittert, dass Antikolonialismus schon immer katastrophal war für das...
Für Indien.
Für Indien, genau.
Warum jetzt damit aufhören?
Ja, genau, also quasi sie ziehen es weiter durch und deswegen sind sie so quasi ein Schwellenland. Und also da musste sich selbst dann Zuckerberg musste auf diesen Tweet reagieren und sagen, das sei nicht die offizielle Meinung von Facebook.
Ja.
Und, ich glaube auch, Herr Mark Andersen hat sich dann entschuldigt und er sei zu 100% gegen Kolonialismus.
Genau. Und hält sich jetzt aus der Diskussion raus. Mhm. Ja, aber das ist schon...
Ich meine, Andersen hat natürlich recht. Zumindest was die Implikation seines Tweets angeht, oder? Weil Facebook ist kolonialisiert Indien, oder? Also quasi die USA via Facebook. Kolonisiert hier Indien, das probieren sie eigentlich, oder?
Naja, das ist aber, wenn du mir Facebook mal anguckst, also ich merke das ja so im täglichen Umgang damit, das ist, es ist wirklich, du bist da auf deiner eigenen Insel und in deinem eigenen Ding. Und alle Apps und Applikationen auf Facebook sind darauf ausgerichtet, dass du in diesem Ökosystem drin bleibst. Also da mal, wenn du irgendeinen interessanten Beitrag hast, den ich auf dem iPad lese und den mal jetzt schnell mal irgendwo hinzukopieren, um mir ihn zu speichern, das ist ja mit 4-5 Mausklicks zu machen, beziehungsweise Touch zu machen. Das kriegst du ja nicht einfach mal so rechte Maustaste, bitte kopiere mir das jetzt mal nach meinem OneNote rein. Das geht alles nicht, sondern das ist schon eine Insel. Und mir ist das jetzt auch mal, da habe ich drüber nachgedacht, über diese Geschichte mit Indien. Das hört sich mal so gut an. Wir bringen jetzt Internet in jede Ecke. Wir kommen da mit unseren großen Schiffen oder unseren Satelliten oder unseren, Segelfliegern, die da endlos durch die Gegend düsen und dann Netz in alle Ecken bringen. Das ist schön und gut, aber wenn es sich dann heißt, das ist halt nur Facebook, was da kommt und noch zwei, drei andere Sachen, dann ist das, glaube ich, schon eher ziemlich kritisch zu betrachten. Das hat dann doch eine Implikation. Ich meine, Mark Zuckerberg ist ja auch hier in Deutschland nicht so super angesehen, aber er ist ja jetzt auf Goodwill-Tour. Er kommt ja nach Berlin. Irgendwann jetzt demnächst und gestern, wobei vielleicht war der gestern schon da, gestern hat nämlich Facebook, die hatten ja bisher in Berlin immer nur irgendwie so ein kleines Büro oder so mit ein paar Sachen, die haben jetzt so richtig Potsdamer Platz, Sony Center, 1500 Quadratmeter, wenn ich das richtig gelesen habe, ein riesengroßes Büro aufgemacht, das war gestern wohl Einweihung Mhm. Und um jetzt auch in Berlin sozusagen den Punkt zu schaffen. Und ja, mal gucken, was auf Goodwill-Tour im sozusagen im Security-bewussten Deutschland mit der offenen Plattform Facebook oder mit der Inselplattform Facebook. Dass da weitergeht, weiß ich auch nicht. In den USA kannst du übrigens schon, wenn du Facebook-Kunde bist, auf deinem iPhone diese Facebook-Live-Video-Funktion nutzen. Die ist da schon ausgerollt. Bei uns in Deutschland noch nicht. Gibt es noch nicht. Wahrscheinlich, weil das wieder Security oder Compliance oder Regulatorien hat. Ja,
sieh mal an. Ja, genau. Also gut, Ungemach aus dieser Seite. Und ich finde das positiv. Ich glaube, er muss auch ein bisschen auf Goodwill-Tour gehen. Ich habe das sehr, sehr eine dezidierte Meinung und ich verstehe auch seine Speeches und seine Argumente nicht. Also ich sehe es einfach nur so, Menschen an der Armutsgrenze vor den Karren zu spannen. Genau das ist, was Zuckerberg da macht. Und er sollte lieber versuchen, eine vernünftige Infrastruktur zu schaffen oder die Korruption zu unterdrücken. Weil ich meine, was soll jemand einen Gratiszugang zu Facebook wollen, der an der Armutsgrenze lebt? Ich meine, gerade dort ist eigentlich Facebook vollkommen irrelevant, oder? Mhm. Wenn die Leute abends denken müssen, was sie morgen auf den Teller kriegen. Ganz ehrlich, und ich glaube, das ist...
Aber sie können wenigstens ein Foto von ihrem Essen machen und dann Like hinterlegen.
Also ja, genau.
Es ist schon Wahnsinn, weil wir gerade eben von den Großen der Welt geredet haben. Heute sind eben solche Typen wie Mark Zuckerberg und so weiter, die, sagen wir, vor 10 Jahren noch irgendwo in der Uni rumpubertiert haben, haben mittlerweile ein Imperium aufgebaut, dass sie mit sozusagen auf Niveau von Volkswirtschaften wie Indien mittlerweile diskutieren. Ja. Es ist Wahnsinn, wenn man das mal überlegt.
Es ist Wahnsinn, was man alles mit Venture Capital aus einem hochverschuldeten Staat alles hinkriegen kann eigentlich.
Ach, oder? Übrigens nochmal zu, weil du gerade Facebook gesagt hast, wir müssen hier so eine Rubrik anführen, nachgefasst, kurze Anmerkung, weil mir aufgefallen ist, ich habe gerade neulich gelesen, WhatsApp hat jetzt über eine Milliarde aktiver Nutzer. Ja. Und da fiel mir ein, Moment mal, WhatsApp, war das nicht das, als 2014 Facebook WhatsApp übernommen hat, der große Schrei losging und sagt, nee, jetzt gehen wir alle weg von WhatsApp. Da geht aber gar keiner mehr hin. Und irgendwie ist das dann doch nicht eingetragen. Und dann haben wir doch gleich, ich weiß nicht, kamen da nicht diese alternativen Dienste, oh, der hat jetzt schon 200.000 mehr in einer Woche.
Genau.
Und das war's dann.
Threema und wie sie alle hießen, oder die Schweizer.
Genau. Ja, alles weg. App und.
Nein, nicht alles weg. Ich bin Threema-Jutze, genau, bezahlt. Ja, aber du hast recht, wir müssen nachgreifen. Du hast recht, WhatsApp ist am Wachsen. Das wird sicher noch ganz integriert. Alles in Richtung Facebook. Aber um bei Facebook zu bleiben, Facebook hat nicht nur Ärger in Indien, sondern auch in Europa. Mal abgesehen von dass Max Schrems jetzt, nachdem Safe Harbor gekippt wurde, endlich gegen Facebook klagen kann. Auch Frankreich untersagt oder hat letzte Woche Facebook untersagt, Daten in die USA zu übertragen.
Stimmt, und die haben ja auch gesagt, dass diese Gerichtsstandsanordnung, die da bei Facebook in den AGBs drin steht, für dieses in Frankreich nicht gilt, sondern dass der Klagende tatsächlich auch in Frankreich gegen Facebook klagen kann.
Genau, das sind zwei Cases, oder? Der eine Case, den du jetzt ansprichst, das war so ein Lehrer, der hat ein Bild gepostet, und zwar
ja.
Ein
sagen wir ein
der Ursprung der Welt, oder?
Hieß ja, genau.
Ich glaube, hieß das Bild, also können alle mal selber
anschauen.
Googeln, ja. Genau. Ich möchte das jetzt nicht weiter erläutern.
Sagen wir so, es hat
mit Frauen zu tun.
Amorösen Hintergrund. Nein, das es ist ja. Ja.
Nein, hat es nicht. Also für mich, egal. Auf jeden Fall wurde ihm, auf da man quasi Frauen nackt sieht oder eine Frau nackt sieht, wurde sein Profil gemeldet, ihm wurde das Konto gesperrt. Dagegen hat er geklagt und in den AGB steht, dass man alle Klagen nur in Santa Monica, ja. California irgendwie, oder? Und sich komplett dem amerikanischen Gericht unterwerfen muss.
Ist ja noch höflich, dass er sagt, dem amerikanischen und nicht dem Facebook-Gericht. Ich meine, das wird jetzt die nächste Stufe sein.
Das wird die nächste, genau. Und da hat er aber dann in Frankreich geklagt und hier wurde entschieden, das geht nicht. Die AGBs müssen angepasst werden.
Ja.
Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass die französische Datenschutzbehörde, und die ist schon ein paar Mal hier aktiv geworden, hat Facebook eine Frist von 3 Monaten gesetzt, um speziell um die Überwachung von nicht bei ihnen registrierten Anwendungen ohne deren Einwilligung einzustellen. Also hier geht es um diese Like-Buttons, die überall auf den Webseiten verstreut sind. Und bestimmte Übertragungen von Daten, insbesondere persönliche Daten, in die USA zu stoppen, da sie sich in den AGBs immer noch auf Safe Harbor berufen und Safe Harbor erwiesenermaßen jetzt gerichtlich nicht gültig ist. Genau. Also quasi, USA ist ein unsafe Land. Und da gibt es ein Ultimatum. Da haben sie jetzt 3 Monate Zeit, danach werden Strafen verhängt.
Ja, das ist jetzt auch ganz schön, da werden die aber zittern mit den Strafen.
Ja, ich glaube, du kannst die ja dann entsprechend hoch ansetzen und sonst ist halt Facebook in Frankreich, aber das...
Das möchte ich mal sehen, dass dann gesagt wird, jetzt sperren wir aber Facebook in Frankreich. Das möchte ich mal sehen.
Ja, aber weißt du, die haben Google in die Knie gezwungen, oder mit ihrem Recht auf Vergessen, diese Geschichte, wo man immer wieder liest, das war diese Behörde.
Genau. Ja, aber ich sehe mir, das geht aber glaube in die gleiche Richtung, wie wir eben schon diskutiert haben mit dem Zugang. Dass natürlich, wenn du so ein geschlossenes Ökosystem hast wie Facebook, das dann praktisch eben sagt, da gelten halt unsere Regeln und du dann halt, sagen wir mal, Nacktfotos einfach nicht zeigen darfst, die bei uns völlig unkritisch sind, aber dann nach amerikanischem Recht oder nach amerikanischem Befinden eben nicht gültig sind oder nicht akzeptabel sind. Mit anderen Worten wird da sozusagen deren Verständnis von Kultur und so weiter durchgesetzt und unser Verständnis wird da nicht berücksichtigt. Das ist ja das Gleiche wie mit diesen Insellösungen. Und meine, dafür gibt es hier in Deutschland, ich meine, wir haben ja zurzeit diese riesengroße Debatte auf Facebook mit diesen ganzen Hate-Kommentaren im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation. Und dass da Facebook im Grunde, da kannst du ja wirklich posten, wo dir, das geht ja schon fast gegen Volksverhetzung, und da wird nicht viel gemacht. Und ich denke mir, dadurch, dass jetzt Mark Zuckerberg nach Berlin kommt und sie also auch hier diese Hauptstadtrepräsentanz eröffnet haben, haben die, ich sag mal, zumindest ist auf dem Radar und werden mal gucken, dass sie sich da um irgendwas kümmern müssen. Kümmern dann wieder heißt, zumindest, ich sag mal, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es passiert mal was in die Richtung. Die Leute beschäftigen sich damit und vielleicht wird auch, ich sag mal, Facebook nicht in Frankreich abgeschaltet werden, aber weil natürlich auch, ich sag mal, Facebook sich dann nicht sagen lassen kann, okay, Frankreich ist für uns ein weißer Fleck auf der Landkarte, sondern die müssen halt auch eben einen Weg finden, mit solchen Themen umzugehen und da einen Ausgleich zu finden. Das ist nicht einfach.
Genau. Ja, Safe Harbor macht es Facebook unmöglich, private Daten in die USA zu übermitteln und deswegen hat die EU hat die EU alles daran gesetzt, also vor allem die EU-Kommission, alles daran gesetzt, hier ein Nachfolgeabkommen auf die Beine zu stellen.
Genau. Was das ging ja ratzfatz.
Entschuldigung schnell. Ja. Hier muss ich schnell, viele Hörer hier dieses Podcast, das hat mich wirklich erstaunt, haben mir E-Mails geschickt, ob ich das gesehen hätte, dass hier der Nachfolge von Safe Harbor auf dem Tisch ist. In diesem Sinne mal vielen Dank für das viele Feedback. Ja, genau.
Privacy Shield. Heißt das doch, ne? Ja. Ich habe gestern auch die letzten 2 Tage noch mal ein bisschen recherchiert, aber wenn ich jetzt so richtig sehe, ist, also Safe Harbor ist eigentlich gekippt. Es gibt jetzt eine gewisse Frist, wo was passieren soll. Man hat auch irgendwie schon dieses Privacy Shield rausgezogen, wo aber keiner so richtig weiß, was das denn jetzt eigentlich drin ist. Und eigentlich sollte das bis Ende diesen Monats fertig sein, die Regeln, aber irgendwie so ist irgendwie auch aus den Diskussionen raus. Also ich meine, diskutiert wird das gerade nicht irgendwie. Also habe ich nicht gemerkt.
Ja, genau. Also die Geschichte ist ja eigentlich so, oder? Die EU-Kommission kommt raus und sagt, okay, Guys, wir haben jetzt, wir haben das alles geklärt mit den Amerikanern, alles easy. wirklich, wir haben die großen Punkte abgearbeitet. Es gibt jetzt so ein Gericht irgendwie, das wird es geben, wo sich Europäer melden können. Mhm. Oder? Also vorher konnte man sich ja nicht einmal melden. Es gab gar keine Ansprechperson, wenn man irgendwie Fragen hatte zu Data Security. Also muss ich das mal echt vorstellen. Ne? Es gab gar kein Schiedsgericht, es gab nichts. Ja. Einfach nichts. Also quasi, das war ja das Problem von Max Schrems, oder? Dass irgendwie gegen wie geht dem überhaupt, oder? Ja. Und genau, aber das gibt's jetzt und man glaubt es nicht, oder? Dass das Büro des US-Geheimdienstkoordinators hat das schriftlich zugesichert. Haben sie gesagt, und er hat schriftlich zugesichert, dass seine Behörde dann die Complaints entgegennehmen will. Okay. Und jetzt kommt der Allerbeste. Und dass dieses Büro hat auch zugesichert, dass europäische Daten nicht massenüberwacht werden.
Das ist gut.
Okay, ja, da sind wir fein raus, okay. Also ja, alles kein.
Genau, wir überweisen unser ganzes Geld dahin und bekommen dann 365 Essenmarken, das haben wir früher mal gesagt.
Genau, das Lustige ist eben, dass dieser Geheimdienstkoordinator, das ist James Clapper, und den Typen kennt man aus verschiedenen Aussagen, also insbesondere aus dem aus diesem NSA auf, also auch wo in Amerika diese NSA-Geschichte aufgearbeitet wurde. Und er ist derjenige, der immer wieder so ein bisschen gezeigt hat, ist dieser Glatzkopf, der da irgendwo gesagt hat im US-Senat, ob die NSA irgendwelche Daten von Millionen von Amerikanern sammelt, hat er gesagt, nicht wissentlich. Und bereits kurz nach der Enthüllung von Prism und wo klar wurde, dass Millionen von Verbindungsdaten
gespeichert werden, ne?
Genau, wurde er hier als Lügner enttarnt und logischerweise ist halt das genau witzig, dass genau seine Behörde und genau er eigentlich auch da erwähnt wurde, dass er das zugesichert hat. Und ich meine, in diesem Kontext macht das eigentlich Spaß. Also es ist irgendwie also nur noch lustig, oder was hier die EU-Kommission macht. Und ich muss wirklich sagen, wenn Leute mich fragen, was sagst du zu Privacy Shield, sage ich ihnen, ja, also ein bisschen intelligenter möchte ich schon angelogen werden. weil ich meine, die erzählen mir irgendwas, es gibt noch keine Papiere, es ist noch nichts da, es ist einfach nur, wir haben es im Griff.
Genau, das ist auch komplett raus aus jeglicher Diskussion. Also ist jetzt auch gerade in unseren Kreisen ist es jetzt gar keine, da geht es zwar jetzt immer, ich meine, hier in Deutschland wird diskutiert, deutsche Cloud, so, das ist so Thema aktuell, aber was jetzt so mit dem ganzen Safe Harbor Abkommen passiert, ist derzeit nicht irgendwie auf dem Radar der üblichen Verdächtigen in Diskussionskreisen.
Ich finde es eigentlich richtig. Also ich finde es geht eigentlich noch viel, viel weiter. Also was hier gemeldet wurde, das ist eigentlich ist es ein Skandal. Nochmals zur Erinnerung. Das EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat Safe Harbor als klar rechtswidrig eingestuft und den Transfer von privaten Daten in die USA aufgrund der dortigen Rechtslage als unvereinbar mit dem europäischen Datenschutz erklärt. Wenn die EU jetzt nochmals ein Safe Harbor 2 abschließt, welches wieder den Datentransfer gestattet, ohne dass sich die Rechtslage in den USA ändert, weil die Rechtslage hat sich nicht geändert, sondern das Büro hat gesagt, ihr könnt uns E-Mails schreiben, oder? Um nur das, sie hat nicht gesagt, es gibt, ihr könnt im High Court klagen, ja. Oder so, nichts, ihr könnt E-Mails schreiben und wir garantieren euch, dass wir europäische Daten nicht massenüberwachen. Also wenn sich die Rechtslage in den USA nicht ändert, wäre das keine Kapitulation der EU, sondern ein offener und vorsätzlicher Rechtsbruch durch die EU. Oder? Ich meine, ja. Und das wäre eine glasklare und willentliche Missachtung des höchsten europäischen Gerichtes. Ich kann es gar nicht anders sagen.
Ja,
das meine, darf das nicht sein.
Nee, das nicht. Also von den ganzen europäischen Instanzen ist ja eigentlich der Europäische Gerichtshof das, in das man noch vielleicht am meisten Vertrauen hat. Weil der ganze Rest von der EU macht ja im Moment auch nicht gerade so einen besonders guten Eindruck, muss ich sagen. Wenn du siehst, was jetzt gerade da los ist.
Aktuell, ja.
Ja, das ist ja wirklich, verfallen in die finstersten Jahre, die lang ich eigentlich schon überwunden werden waren, die europäische Kleinstaaterei oder weiß ich was. Mhm. Ich weiß immer noch, wie meine Geschichtslehrerin im Gymnasium, da hatten wir immer den Geschichtsatlas, den Putzka hieß der.
Ja.
Und dann wurde die Europakarte aufgedeckt und da hieß immer, schaut euch das an, Europa war früher ein einziger Flickenteppich. So, und dann dachten wir nur mit der EU und so weiter in den letzten 30 Jahren mit den ganzen Errungenschaften haben wir es endlich mal geschafft, uns alle miteinander besser zu vernetzen, Schengen, Freizügigkeit und so weiter und so fort. Mhm. So, und jetzt steht im Grunde genommen alles zur Disposition, mehr oder minder. Viele haben schon angefangen, da dann rumzuknabbern und ja, und all diese Dinge sind dann, ja, stehen zur Disposition. Also ich finde das ziemlich erschreckend, wenn ich das so sehe, dass sich da diese Kleinstaatenrei tatsächlich so tief in unseren Genen drinstecken muss, dass das immer wieder hochkommt.
Ja, das braucht noch ein paar Generationen, bis man da Gemeinschaftssinn entwickelt.
Ich muss auch sagen, im Grunde genommen habe ich also echt Glück gehabt, dass wir hier in Europa aufgewachsen sind, in einer Zeit, also ich sage jetzt wirklich bewusst hier Mitteleuropa, nicht so Serbien, Jugoslawien und was sonst passiert ist, wo wir echt in Frieden und Wohlstand, wie man so sagen will, an einem der, ich sag mal, besten Plätze der Welt aufgewachsen sind. Das wird man sich dem immer bewusst, wenn man sieht, wie das heute so läuft. Ja? Und ich meine, ganz ehrlich gesagt, früher hieß es ja immer, ist ja mittlerweile auch veröffentlicht worden, Atombedrohung, Ost-West-Konflikt und da sind ja gerade neulich irgendwelche Akten veröffentlicht worden, welche Ziele hier gerade bei uns rund um Berlin im Falle eines militärischen Erstschlags des Warschauer Paktes dann hier für Bombenangriffe zur Verfügung gestanden hätten. Und das war jetzt einmal so 12 Kilometer von uns, war so geplanter Einschlagsort einer taktischen Atomwaffe. Hat uns aber damals ehrlich gesagt, war nicht so eine konkrete Bedrohung, also zumindest nicht für uns eins, wie heute, wo du siehst, weil man damals auch vielleicht noch Leute hatte, wenn ich da so an unsere alten Kämpfer denke, sowas wie Helmut Schmidt und so weiter, wo du Politiker hattest, die für was standen und wo du gesagt hast, den kann man auch noch vertrauen und die haben auch noch was und nicht jemand, der heute morgen so und morgen so sagt und dann tatsächlich auch wieder mit Parolen kommt, wo du einfach sagst, sag mal, was ist da eigentlich in Bayern los? Ja,
genau.
Unglaublich. Ach ja, das frustriert mich dann immer so ein bisschen. Und ich lasse es dann beim Frust. Ich müsste jetzt rausgehen, meine Fahne rausholen und dann... Ja.
Nein, aber wir sehen ja, es geht vorwärts, oder? Auch unsere Arbeit hier zeigt irgendwie Früchte und irgendwie die Häme kommen immer mehr auf den Radar und die Leute werden sich bewusst, dass die Gefahr, die aus dem Digitalen kommt, auch real ist, obwohl man sie nicht sehen und schmecken kann. Und da passiert doch was, das ist doch gut.
Das ist gut.
Du musst positiv sein, komm.
Siehst du ich bin ja auch im Prinzip positiv. Also ich freue mich, ich kann mich auch in den kleinen Dingen freuen und insofern ist das schon...
Gut.
Gut. Mann, wir haben noch so viel auf unserer Liste hier, aber ich glaube auch, wie heißt es immer so schön, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Schon wieder so spät, genau.
Ich glaube, wir haben jetzt hier noch ein paar Themen drauf. Ich habe gesagt, Skype hattest du noch erwähnt. War mit drauf.
Genau, das können wir schnell abhandeln, oder?
Genau, also was war mit Skype los? Wir nutzen es doch
Fraunhofer, das Fraunhofer-Institut hat Skype als unsafe eingestuft für Firmen.
Ja, so what?
das wussten wir sowieso, oder?
Ich sag mal, ja, so what?
Genau. genau. Also Skype for Business nicht. Hä? Also Skype for Business ist okay, wenn ich selber hoste, wenn ich es in der Public Cloud hoste, No-Go für Firmen, weil hat Microsoft das dementiert. Aber ich meine, aber Microsoft wurde ja beim Mitlesen von Skype-Chats ertappt und genau,
deshalb verlagern wir die Kommunikation wieder auf E-Mail. Das ist dann einfach sicherer, weißt du, da braucht man keine Sorgen zu machen. Also schalt doch dieses Skype ab hier. Können wir zwar nicht mehr podcasten, aber komm, was soll's, ja. Fitness-Tracker hast du gesagt. War auch Untersuchung. 7 von 8 Fitness-Trackern sind Datenschleudern oder sowas, ne?
Ja, genau, brutal. Also alle diese Fitness-Tracker, das ist der totale Horror. Es ist immer dasselbe Thema, Internet of Things. die Dinge, die haben einfach noch kein Security-Konzept. Die Security-Konzepte, die wir hier in der Industrie, in diesem ganzen Bereich, wo wir arbeiten, halt irgendwie seit Jahren, seit Jahrzehnten bald aufgearbeitet haben, die sind in dieser Internet of Things einfach nirgends und demzufolge halt auch angreifbar und insofern besonders schützenswert, weil es eben persönliche Daten sind, oder Gesundheitsdaten sind persönliche Daten, Fitnessdaten gehören in diese Kategorie und hier hat die Industrie extrem aufzuholen.
Ja, glaube ich auch. Mhm. Da ist noch, ich meine, man kann das schützen, aber man muss sich diesem Thema bewusst werden, ne? Und das nicht sagen, hey, ein cooler Sensor, der sendet ja Daten und wenn die Daten kritisch sind, dann muss ich die halt eben auch entsprechend secure machen und verschlüsseln und nicht irgendwo über den Pusten, ne? Aber das machen...
Diese Awareness brauchen sie noch, genau.
Ja, haben sie auch nicht. Was steht noch auf unserer Liste hier drauf? CeBIT 2016. Mann Gott, hatte ich das ja schon. Ich bin auf der CeBIT und werde von dort am 17.03. um 14 Uhr in unserem Collab-Talk Dach, die ich mit ein paar Kollegen mache, mit dem Samuel Zücher, von euch aus der Schweiz, mit der Martina Grom und dem Niki Borrell, machen wir einmal im Monat ja immer so ein Videogespräch und ich werde das mal live von der CeBIT machen, einfach um die Technik zu testen und bin da am Microsoft-Stand. Mal gucken, was sonst noch da auf der CeBIT los ist. Gibt ja wieder eine große Startup-Halle. Ich glaube, es heißt Space 11, heißt das, glaube ich. Also eine Halle mit ganz vielen Startups drin. Da werde ich einen Tag hingehen und mir das angucken und dann werde ich berichten, was da los ist. Was haben wir noch? Gehen wir nochmal schnell durch. Hast du noch was auf unserer Liste drauf gefunden?
Ich glaub, nein, komm. Komm, wir entlassen die Hörer.
Komm, das war's jetzt hier. Alles, oder?
Ja, genau, sonst sind wir wieder zu lang. Kriegen wir wieder dieses Feedback.
Ja. Ich gucke nochmal durch hier, du. Ich muss nochmal ganz kurz. Nee, gut. Ja, alles klar. Gut. Nee, dann haben wir's. Wir machen es dann halt öfter. Wir machen dann halt vielleicht jetzt die nächsten, machen wir vielleicht noch Anfang März oder so. Es ist ja wieder was los. Ich meine, wir hatten ja auch mal eine Zeiten, wo es echt, Sarah, wo du gesagt hast, naja, passiert nicht so viel, aber es ist ja.
Jetzt ist die Nachrichtenlage wieder, es geht Schlag auf Schlag.
Ja. Achso, übrigens, falls jemand eine CeBIT-Freikarte haben will, ich meine, es gibt es wahrscheinlich wie Sand am Meer, aber er kann sich auch an mich wenden. Ich habe so ein paar Codes gekriegt von Microsoft zum Verteilen. Also, falls jemand was haben möchte, kann er sich an mich wenden. In diesem Sinne wünsche ich ein wunderschönes Wochenende, beziehungsweise das zu dem Zeitpunkt, ihr das dann hört. Ja, und dir wünsche ich auch ein schönes Wochenende. Liegt bei euch eigentlich noch Schnee?
Nur in den Bergen.
Ach was, hat die Schweiz Berge tatsächlich?
Genau.
Ich muss sagen, bei uns in Berlin liegt auch kein Schnee mehr, auch nicht in den Bergen. Also, wir haben ja auch gar keine Berge. Also,
komm.
Gut, das war's. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.